Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank. Gestern noch im Knast, heute schon wieder hier. Mir gegenüber sitzt der ehemalige Graf von Monte Zollstock, der jetzige Al Capone, Ausbrecherkönig und ungekrönte Graf von Zollstock, Frank Mosbach.
Und mir sitzt gegenüber nicht nur ein Dalton, nein, alle Daltons.
Joe, Jack, Averill, Jim und
Uli.
Oh, wie schön ist das.
So, Uli, komm, lass John, gleiches Hofgang. Wo sitzen wir denn heute zuerst ein?
Wir sitzen heute zuerst ein im Klingelpütz. Für die, die die anderen Folgen noch nicht gehört haben, empfehlen wir euch nochmal die vorherige Folge zu hören. Da saßen wir bereits im Wegschnapp ein, wir saßen in der Hacht am Rhein ein und weil wir so schwerwiegende Verbrechen gegangen haben, saßen wir auch bereits in der Bleche Butz ein. Aber heute geht's in den Klingelpütz. Der Klingelpütz, das legendäre Kölsche Gefängnis, eigentlich das Gefängnis aller Gefängnisse in Köln. Das war auch so ein bisschen das, wo eigentlich jeder Ganove mal gewesen sein sollte. So hat nämlich einer von diesen wirklich abgefahrenen Typen, das war The Doof, hat gesagt, ein richtiger Kölscher muss mal im Klingelpütz eingesessen haben, damit er mitreden konnte. Übrigens, anderer prominenter Gast im Klingelpütz, der da mehrere Wochen auch verbracht hat, war der gute Junge aus Köln am Rhein, Horst Müß.
Der Müß
hat mehrfach im Klingelpütz eingesessen, ja, aha, ja. Aha, aha. Ja gut, der hat auch schon andere Dinge gedreht, ne? Aber heute geht es tatsächlich mal um das Gebäude Klingelpütz und gleich auch noch um ein paar prominente Insassen. Der Klingelpütz kommt tatsächlich von dem Begriff Klingeln und Pütz. Pütz ist ein Brunnen auf Kölsch, also da, wo man Wasser holt. Und es gab eine Familie Klingelmann, die hat da, wo später der Klingelpütz gebaut werden sollte, ein Landstück gehabt, dort mehrere Brunnen gehabt. Deswegen waren da mehrere Pütze und es war halt die Familie Klingelmann. Und ruckzuck wurde aus dem Land der Klingelpütz oder später halt der Knast Klingelpütz. Diese Familie Klingelmann, die hat anscheinend echt Glück gehabt, weil im frühen 14. Jahrhundert ist dort ein Hostienwunder passiert. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Eine Hostie ist das geweihte, verwendete Brot im Gottesdienst. Und ein Hostienwunder, das gibt es öfters schon mal in der katholischen Kirche.
Schimmelt nicht, oder?
Es schimmelt sowieso nicht. Da passiert schon mal irgendwas mit, dass da irgendwie unerklärliche Erscheinungen kommen. Und was genau passiert ist, wissen wir nicht, aber auf dem Gelände der Familie Klingelmann, zwischen den ganzen Pützen, zwischen den ganzen Brunnen, ist es passiert. Da war ein Hostienwunder. Schnaf standen direkt jede Menge Pilger vor der Tür. Was man dann gesagt hat, ach, das passt ja wunderbar. So haben die Augustiner 1420 das Land von der Familie Klingelmann gekauft und haben dort ein Kloster eingerichtet. Passt ja, wo schon Wunder geschehen, kannst du wunderbar Klöster hinbauen. Die Augustiner haben das Kloster aufgegeben und 1833 kommt Preußen, die preußischen Besatzer hier in Kölle, kommen auf die Idee, da ein wunderbares, neues, damals modernstes Gefängnis seiner Zeit zu errichten, denn ich verweise noch auf die vorherige Folge, in der Bleche Butzing, ja, nix mehr, das war das Gefängnis, was bis dahin belegt worden ist, da war Sodom und Gomorra, man musste also was Neues schaffen und so hat man angefangen, einen neuen Knast zu bauen.
Genau, im Mai 1835 beginnen die Bauarbeiten für das Arrest- und Korrektionshaus am Klingelpütz zu Köln, noch mit C geschrieben. Darin sollten circa 800 Insassen Platz finden. Knifflig war dabei, dass innerhalb des Klingelpütz die Klassen von Gefangenen strikt getrennt werden sollten. Also die ab korrektionell Verurteilte beiderlei Geschlechts, Inquisiten, welche wegen Verbrechen an der Justizarrest verwiesen werden, Untersuchungsgefangene, Schuldner, Gefangene in Transport und ganz besonders interessant, Kinder, welche auf Verlangen ihrer ihrer Eltern weggesperrt werden.
Wo vielleicht sollten. Manche Eltern heute noch Interesse dran hätten,
ja, würde ich mal heute, sagen. Heute nimmst du die einfach aus dem Smallland bei IKEA nicht mehr mit. Ne? Aber damals konntest du die noch einfach so abheben. Ne? Diese Trennung der Klassen machte es erforderlich, einen Bau mit 4 Flügeln zu errichten. Aber jetzt rat mal, die Kassen in Köln waren schon damals leer. Also die sind eigentlich
es
immer
gab
leer.
Noch nicht mal genug Geld, den Knast zu bauen.
Sodass zunächst nur 3 der 4 geplanten Flügel gebaut wurden und 1838 eröffnet werden
sollen. Und der Kinderflügel ist leer geblieben?
Der Kinderflügel ist leer geblieben, ja. Das zur damaligen Zeit topmoderne Gefängnis war aber natürlich schnell zu klein. Daher wurden bis zur endgültigen Fertigstellung des 4. Flügels Notgefängnisse im, lieber Uli, du weißt es bestimmt, natürlich.
Im Bayernturm, da sind heute übrigens die Mädels drin, das weißt du auch, ne? Das Frauenarchiv ist da drin und in der Severinstorbusch.
Ja, genau. Mit Errichtung des 4. im Jahr 1845 eingeweihten Flügels wurden nicht nur die Notgefängnisse aufgegeben, sondern auch eine wichtige Neuerung im Gefängnisbau eingeführt. Durch den Verzicht auf sämtliche Decken in den Geschossfluren wurde die Aufsichtsführung wesentlich erleichtert. Licht kam durch alle großen Dachfenster rein. Somit sah dieser Flügel im Klingelpütz schon so aus, wie man heutige Gefängnisse auch kennt. So, der Klingelpütz lag ja jetzt mal mitten in der Stadt. Ne? Ja, wird denn da irgendwie so gewollte oder ungewollte Kontaktaufnahmen so
aussehen? Es war, das muss man sich mal vorstellen, das Gefängnis lag wirklich mittendrin. Also da waren Straßen drumherum, rechts und links Häuser, die waren genauso hoch wie der Klingelpütz. Und deswegen war das natürlich sehr beliebt, darüber Kontakt aufzunehmen. Der Gefängnisdirektor Blankenhorn hat wortwörtlich gesagt, naja gut, dass von einzelnen umliegenden Häusern Verständigungen mit den Gefangenen durch Zeichen und Winke erfolgten. Selbst Speicherfenster wurden gemietet, um Verbindungen mit den Gefangenen anknüpfen zu können. Du hast also praktisch irgendwo so eine Wohnung gemietet, so wie Fenster für den Zug, muss man sich das vorstellen, ne? Hier Fenster für den Knast. Und dann konntest du deinen Jungs im Knast zumindest schon mal zuwinken, vielleicht auch mal zuwerfen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Gleichzeitig hatten wir in Köln natürlich einfach keinen Platz. Kennt man heute noch, wir haben keinen Platz für ja nichts. Und der Klingelpütz platzte gleichzeitig aus allen Nähten. Da war die Frage, wie macht man das jetzt? Wie kann man auf dem bestehenden Grund einfach mehr Platz für die Knackis schaffen? Und so wurde dann 1892 bis 1896 nochmal ein Hafthaus errichtet, dann musste nochmal die Anstaltskirche umgebaut werden, dann musste eine neue Kapelle gebaut werden, weil die für das Hafthaus abgerissen wurde. Es war also alles ein bisschen kompliziert, aber vollkommen überbelegt. Gut, dann kam der Krieg und beim Peter- und Paul-Angriff in der Nacht vom 29. Juni 1943 hat es den Klingelpütz auch ganz schön zerdeppert. 2/3 des Klingelpützes waren fort, waren zerbombt. Erst 1946 wurde mit dem Wiederaufbau wieder begonnen und man konnte dann ab ungefähr 1952 wieder 1000 Häftlinge dort unterbringen.
Was haben denn die Nazis mit dem Klingelpütz gemacht?
Ganz, ganz finstere Geschichte. Jetzt wird es wirklich wesentlich unlustiger an der Stelle hier. Die Nazis haben tatsächlich im Klingelpütz Hinrichtungen vorgenommen. Es gab diesen einen Teil des Innenhofs, der konnte nicht eingesehen werden, auch nicht aus diesen besagten Dachfenstern oder sowas. Und dort wurden vermutlich, die genaue Zahl kennt man übrigens nicht, mehr als 1000 Menschen hingerichtet. Man hat dazu tatsächlich eine Guillotine dahingesetzt, genau in dieser einen Ecke, wo man nicht so wirklich einsehen konnte. Das waren dann wirklich ganz arme Menschen, die dann da, vielleicht auch ohne Gerichtsurteil, einfach mal von den Nazis ermordet worden sind.
Eine weitere Hinrichtungsstätte gab es übrigens am Dünnwalder Schießplatz. Ab 1944 war ein gesamter Flügel des Klingelpütz für die Gestapo reserviert. Die Haftbedingungen müssen unbeschreiblich gewesen sein. Ein-Mann-Zellen wurden dreifach, vierfach, fünffach belegt. Zellen für 7 Häftlinge wurden mit 10 belegt. Also wie man sich das so in seinen schlimmsten Albträumen so vorstellen kann. Bereits kurz nach Kriegsende im Mai 1945 wurden 7 eilig verscharrte Leichen im Gelände des Klingelpütz ausgegraben. 1945 wurden weitere 80 Leichen gefunden. Diese Menschen wurden erschlagen und erdrosselt und haben wahrscheinlich unglaubliche Strapazen hinter sich gehabt. Wenn man jetzt denkt, nach dem Krieg würde es besser werden, kann man aber so wirklich nicht sagen, weil irgendwie ging es nahtlos schrecklich weiter. In den 60er Jahren war dem Klingelpütz zum einen deutlich anzusehen, dass er mittlerweile um ein 120 Jahre altes Gefängnis handelt und zum anderen wurden die Inhaftierten auch nicht wesentlich besser behandelt als zur Nazizeit. Denn im Jahr 65 wurde durch den Express massive Misshandlungen im Klingelpütz aufgedeckt. Unter dem Titel Gelitten und gestorben im Klingelpütz berichtete der Express von den Umständen, welche im Juli 64 zum Tod des Untersuchungshäftlings Anton Wasilenko geführt hatten. Wasilenko war wegen Einbruchsverdacht im Klingelpütz in Untersuchungshaft. 28 Tage nach seiner Einlieferung verstarb er. Auf dem Totenschein stand lediglich Herzschwäche. Der Express-Journalist Hans Wüllenweber recherchierte daraufhin 8 Monate, um sich intensiv mit den Zuständen im Klingelpütz zu beschäftigen. Er deckte auf, dass Häftlinge im Klingelpütz nicht nur mit Fäusten und Knüppeln, sondern auch mit Zwangsbädern und Elektroschock beziehungsweise misshandelt wurden. Trotz der Exhumierung des Leichnams und den bestürzenden Ergebnissen war die Kölner Justiz, sagen wir mal, wenig beeindruckt. Ne? Zwar wurden 80 Zeugen befragt, aber das Verfahren wurde wegen Mangel an Beweisen eingestellt.
Dazu muss man sagen, dieser besagte Wasilenko wäre angeblich an Herzschwäche gestorben. Dann hat man aber aufgrund der Recherchen von dem Wüllenweber den exhumiert, also den ausgebuddelt nochmal und dann kam halt raus, Schädelbruch, Rippenbruch, Anzeichen für einen Bluterguss über dem rechten Auge. Und das hat mit Herzschwäche jetzt relativ wenig zu tun. Die haben den da tatsächlich zu Tode geprügelt.
Ja, es kam auch zu weiteren Misshandlungen. Ein junger 19-jähriger türkischer Gastarbeiter wurde unter aktivem Wegschauen der Wärter von den anderen Insassen erschlagen. Deshalb schaltete sich dann irgendwann dann doch mal die Sonderabteilung der Staatsanwaltschaft ein und das Verfahren wurde als Klingelpütz-Affäre bekannt. Es wurden insgesamt 131 Ermittlungsverfahren eingeleitet. 79 dieser Verfahren wurden sehr schnell wieder eingestellt. Nur 4 Klingelpütz-Wärter wurden verurteilt und einige leitende Beamte suspendiert. Übrigens war das Lazarett des Klingelpütz auch als psychiatrische und neurologisches Krankenhaus genutzt, mit erbärmlichen Zuständen. Im Untersuchungsausschuss erklärte der Oberregierungsmedizinalrat Dr. Meisenbach, was von den Inhaftierten und den angeblich Kranken zu halten sei. So, jetzt muss man sich mal festhalten. Er sagte, das ist der Abschaum des Abschaums und ein unheimlich verdorbenes Material an Gefangenen. Immer wieder schön, wenn man mal einen empathischen Arzt findet. In den Shownotes verlinken wir euch einen Spiegelartikel von 1967, sehr erschreckend, aber lesenswert.
Jetzt muss man das ganz klar nochmal hier nochmal deutlich sagen. Wir haben diese Zeit des Chicago am Rhein, war das. Und die Kölner rühmen sich ob dieser Ganoven-Ehre und alles. Und dazu zählt natürlich auch diese überlieferte Geschichte. Man muss einmal im Klingelpütz eingesessen haben. Das wird alles glorifiziert. Da sind Leute totgeschlagen worden, muss man ganz eindeutig mal sagen. Und da hat auch das kölsche Milieu die Finger mit drin gehabt. Also alles andere als Ganoven-Ehre. In aller Deutlichkeit.
Ja, übrigens konnten zwischen 1960 und 1969 immerhin 27 Häftlinge fliehen und das kann ich mir bei diesen Umständen, finde ich, halt nicht verwunderlich. Ne? Und wie wir ja auch bei der letzten Folge gelernt haben, eigentlich ist das straffrei. So, lieber Uli, wann nahm das Grauen denn dann endlich mal sein Ende?
Damals, der Klingelpütz, als der Anfang, ja, sagen wir mal, in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut worden ist, da war das modernste Gefängnis, was, glaube ich, mindestens im Deutschen Reich, vielleicht in Europa war, das weiß ich nicht genau. Allerdings ist das Ding dann natürlich schwer in die Jahre gekommen. Und so wurde schon bereits, bevor diese Klingelpütz-Affäre, von der wir gerade gesprochen haben, mit dem Spiegelartikel publik wurde, wurde schon überlegt, ob man nicht irgendwo anders mal einen neuen Knast baut, der den neuen modernen Anforderungen entspricht. Und so kam es zu einem Tausch. Die Stadt Köln stellte dem Land NRW ein Grundstück in Ossendorf zur Verfügung. Dafür erhielt die Stadt Köln das Grundstück des Klingelpützes mitten in der Innenstadt und konnte dann dort einen Park bauen. Der neue Knast in Ossendorf wurde am 3. November 1961 wurde bei der Grundsteinlegung und schon im Juni 1969 wurde der alte Klingelpütz in der Innenstadt gesprengt. Da ist heute übrigens der Klingelpützpark und da ist eigentlich kaum noch was zu sehen vom alten Klingelpütz, bis auf einen Gedenkstein, der 1979 dorthin gelegt worden ist und der hat folgende Inschrift.
Hier wurden von 1933 bis 1945 über 1000 von der nationalsozialistischen Willkürjustiz unschuldig zum Tode Verurteilte hingerichtet. So, also, der Klingelpütz ist jetzt Gott sei Dank Geschichte Und dann hat man angefangen, die JVA Ossendorf zu bauen. Und in meinem Geburtsjahr war es dann soweit, 1969, war der Klingelpütz Gott sei Dank Geschichte. Und in Ossendorf wurde die neue, damals sehr moderne Justizvollzugsanstalt JVA eröffnet. Bei etwa gleicher Anzahl von Haftplätzen zum alten Klingelpütz hat die JVA Ossendorf eine etwa zehnfach größere Grundfläche als der alte Klingelpütz in der Innenstadt. Und es gibt ausschließlich Einzelzellen, allerdings keinen Nachbarschaftskontakt mehr.
Diese Einzelzellen wurden von durchaus prominenten Zeitgenossen genutzt. Da war zum Beispiel drin Ivan Herrstadt. Das war der Kandidat, der 1974 die spektakuläre Herrstadt-Bankenpleite verantwortete.
Ja, und da muss ich gerade mal, da müssen wir unbedingt mal auch eine Folge drüber machen, auch wenn die wirklich wahrscheinlich kompliziert wird. Aber trotzdem müssen wir das machen, weil der hatte auch ein Syndrom. Kennst du das?
Nein.
Der ist immer eingeschlafen bei den, also ob er das wirklich hatte, aber bei den ganzen Gerichtsverhandlungen ist der immer eingeschlafen. So, der konnte nachher nicht fortgeführt werden, dieser Prozess. Und der ist diagnostiziert worden mit dem Pickwick-Syndrom. Habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ist so was Ähnliches wie Narkolepsie wahrscheinlich, weißt du das?
Okay. Auf jeden Fall hat der Ivan in der JVA Ossendorf eingesessen. Günter Guillaume, das war der Kanzlerspion, der Willy Brandt ausspioniert hatte. Dann Anfang der 70er Jahre waren Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin, Andreas Bader, Holger Mainz, Jan-Karl Raspe waren auch im Ossendorf im Knast, bevor die dann 74 für die großen Prozesse nach Stammheim verlegt worden sind.
Ja, vom November 2011 bis März 2013 war Beate Zschäpe, Angeklagte im NSU-Prozess in Ossendorf, inhaftiert. Und aktuell, zumindest ab September 2021,
nee, der ist nicht mehr drin.
Ist nicht mehr drin.
Das waren also die großen Prozesse um Thomas Drach.
Das war der Typ, der Rinsmer entführt hat.
Ja. Ein Riesenaufwasch, der wurde ständig mit dem Hubschrauber hin und her geflogen. Ein unglaubliches Gedöns. Die haben dann dafür das Gericht an der Luxemburger Straße, alle Straßen gesperrt. Hundertschaften der Schmier im Einsatz. Höllischer, wirklich höllischer Aufwand war das.
Aber im Gegensatz zu früher ist eine, sagen wir mal, moderne JVA jetzt nicht einfach nur, die Leute werden weggesperrt und man merkt nichts mit denen. Nein, nein, die haben auch die Möglichkeit, einen Schulabschluss zu machen, Hauptschule, mittlere Reife oder Fachabitur, wie auch immer man möchte, nachzuholen, eine Berufsausbildung abzuschließen. Aktuell stehen sie 73 Ausbildungsplätze zur Verfügung, was ich schon relativ viel finde. Ausgebildet wird in den Berufen unter anderem Friseurhandwerk, Schneiderhandwerk, Bürokommunikation, Textilreinigung, wahrscheinlich Maler und Anstreicher und wie auch immer. Sportlich ist die JVA übrigens auch. Sowohl die DFB-Frauen als auch die FC-Frauen haben schon mit den Insassen Workshops veranstaltet und gezockt wurde natürlich auch. Auch die FC-Legende und Golden Left Foot Dirk Lottner hatte mal mit einem altinternationalen Team ein Spiel in der JVA. Das ist verbrieft, weil ich habe den Kollegen mal kurz angerufen und der hat mir Gott sei Dank auch schnell geantwortet. Da war Stefan Engels zum Beispiel dabei und Dieter Pristin, ne? Der hat ja jetzt auch Präsidentschaftsambitionen.
Der kommt ganz groß
raus.
Haben die da wenigstens gewonnen gegen die Knackis oder haben die Knackis gewonnen?
Das habe ich nicht gefragt. Ich glaube, da ging es auch nicht so wirklich rum. Ne? Vielleicht war auch Matthias Scherz dabei. Da war er sich aber nicht mehr so ganz sicher. Wie auch immer.
Ja, du bist dran. Also die Prominenz halt vom FC. Ja. Ne? Im Knast, auch schön. Jetzt wiederholt sich mal wieder Geschichte. Die JVA Ossendorf ist in den 1960er Jahren eröffnet worden. Und tatsächlich ist das Ding mittlerweile auch out of style. Also das ist ziemlich verranzter Bau, es schimmelt, die Frage ist, ob der Brandschutz noch stimmt und das Gesetz schreibt vor, eine Einzelzelle hat mindestens 10,5 Quadratmeter, in Ossendorf die Einzelzellen haben nur 8,5 Quadratmeter. Jetzt ist es relativ schwierig, da mal eben so ein paar Wände rauszunehmen, um da neue, größere Zellen zu bauen, das kriegt man nicht so ohne weiteres hin, also überlegt man tatsächlich komplett was Neues zu bauen, allerdings müsste man dafür die Häftlinge ja irgendwo hinsetzen dann. Und dafür sollte ein Ausweichgefängnis gebaut werden in der Nähe von Münster, dass die während der Bauphase dann in dieses Ausweichgefängnis kommt. Die Münsteraner allerdings wollten das nicht. So hat das ganze Ding jetzt einen Rattenschwanz. Es passiert eigentlich gerade mal ja nichts. Der Klingelpütz wird nicht renoviert. Und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Aber den Kölnern bleibt das Gefängnis weiter erhalten. Und wir müssen sagen, es ist ja eigentlich schon ein bisschen praktischer, etwas außerhalb der Stadt zu sein, damit man nicht so schnell fliehen kann, einfach über die Dächer klettern kann und raus kann.
Was hat die Doof nochmal gesagt? Man muss unbedingt da drin gewesen sein als Kölscher?
Oder wie auch Hans-Jürgen de Doof Kuhl hat gesagt, ein richtiger Kölscher aus dem Milieu, der musste mal im Klingelpütz gewesen sein. Das musste sein, um mitsprechen zu können.
Ja, also ich persönlich finde, das ist totaler Quatsch. Ne? Da halte ich mich nicht an den Rat von de Doof, sondern bleib lieber frei wie die Mösch vom Wallraffplatz.
Ach, hast du schön gesagt. Eine Frage bleibt noch.
Ah, jetzt hat der Uli eine Frage. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, ich soll dir eine stellen. Okay. Kann man kaum wissen, ne? Aber was ist die größte JVA in Deutschland? Was glaubst du, wie viele Leute da reinpassen?
Das ist in Hamburg, Santa Fu.
Nee, das ist, glaube ich, der beste Name.
Ach so, okay. Ja.
Also laut Google, ja, ist die JVA Bielefeld-Senne. Wer hätte das gedacht? In Bielefeld.
Das ist doch schon per se Strafe, in Bielefeld zu leben und dann auch noch im Knast.
Aber die hat immerhin fast 1600 Haftplätze.
Ja gut, aber ich meine, der Klingelputz hat auch 1100. So viel größer ist die jetzt auch nicht, ne?
Ja, okay.
So. Wie viel hat man denn auf Alcatraz? Das reichen wir euch in den Shownotes nach.
Nee, das
wie viele Menschen in Alcatraz waren.
Ah ja, ist egal, wir googeln es nicht.
Wir googeln es nicht.
Hast du sonst noch was hinzuzufügen?
Nein, ich wünsche dir nur, dass du nie in den Knast kommst, aber wenn doch, komme ich dich da besuchen und bringe eine Gefängnisfreikarte mit.
In welchem Knast hättest du denn am liebsten gesessen?
Ja, ehrlicherweise, damit ich mitreden kann im kölschen Milieu im Klingelpütz. Etwa?
Ja, etwa, aber ich bin lieber frei wie die Mösch vom Wallraffplatz.
In diesem Sinne, benehmt euch, damit ihr nicht in den Knast kommt, damit wir euch nicht da rausholen müssen, damit ihr nicht da irgendwie etwas Ärger kriegt. Bleibt sauber und freut euch nächste Woche auf die nächsten Folgen. Wir auf jeden Fall gehen jetzt wieder in den Hof. Wir haben jetzt Freigang. Bedanken uns bei euch und sagen tschüss.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt. Okay.